Jesus, ich danke dir für heute Morgen, ich danke dir für dein Wort, danke für deine Gegenwart, danke, dass du hier bist. Öffne unsere Herzen für deine Liebe und dein Wirken. Amen. Amen. Wunderbar. Ach, ist schön, wieder hier zu sein am Pult. Ich fühle mich wieder zu Hause. Urlaub ist auch schön, aber Heimkommen ist auch schön. Danke, Rebecca, dass du uns in den Lobpreis geleitet hast. Sie ist eingesprungen heute. Ja. Aber echt, der Rest vom Team ist im Urlaub oder nicht so ganz wohl auf. Echt super. Ist echt ein Teil deiner Berufung ist, Menschen in Gottes Gegenwart zu führen. Ist echt stark. Danke. Heute ist mein Thema gemeinsam statt einsam. Und es ist interessant, wo uns der Lobpreis hingeführt hatte. Und ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle, 1. Mose 2,18. Da spricht Gott und Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. So, jeder, der schon mal bei einer Hochzeit war, hat vielleicht diese Bibelstelle dort gehört. Aber hier geht es nicht nur um Hochzeit. Hier geht es nicht nur um Ehebund oder hier geht es nicht nur um Mann und Frau. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und Gott wusste das von Anfang an. Ich für mich selber kann sagen, ich liebe es mich auch mal zurückzuziehen und meine Ruhe zu haben, gerade vielleicht so am Sonntagabend. Aber ich bin ungern alleine. Ich brauche ein Gegenüber, ich brauche jemanden, mit dem ich sprechen kann, der für mich da ist und brauche da den Dialog mit anderen. Allein schaffe ich auch weniger als gemeinsam mit anderen. Da steckt auch ein großes Prinzip von Gott dahinter. Gemeinsam sind wir stärker. Ich habe auch festgestellt, dass es einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit gibt. Und ich möchte ein bisschen mit diesen Begriffen heute spielen. Gemeinsam statt einsam und dann auch Alleinsein und Einsamkeit. Man kann mitten im Gottesdienst sitzen und dann bist du unter ganz vielen Leuten, dann bist du nicht allein. Wenn du heute Nachmittag aber rausgehst, dann kannst du in der Natur sein, vielleicht gehst du mit deinem Hund Gassi, wie ich neuerdings mit unserem neuen Enkelkind, und dann bist es nur Gott und du und Bailey vielleicht. Dann bin ich allein. In diesem Alleinsein mit Gott fühle ich mich aber überhaupt nicht einsam. Und ich kann aber hier im Gottesdienst sitzen, unter hunderten Menschen, vielleicht sogar auch in einem großen Gottesdienst oder irgendwo sein, und ich kann der einsamste Mensch sein. Und da ist ein Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Alleinsein ist so kein anderes hier, ich bin unabhängig, aber auf mich selbst gestellt. Und einsam sein, das ist ein Gefühl der Isolation. Verlassen zu sein, wird dann auch begleitet von Traurigkeit oder verzweifelt zu sein. Neue Umstände können so ein Alleinsein zum Beispiel hervorrufen. Zum Beispiel Umzug in eine neue Wohnung, alles ist neu. Oder du hast vielleicht einen Schulwechsel, du wechselst die Schule und gehst vielleicht von der Grundschule zur, wie ist es, Mittelschule, ist glaube ich jetzt anders. Auf alle Fälle, du wechselst an eine andere Schule. Oder du gehst zur Voss oder du kommst zur Uni und auf einmal sind Dinge anders. Die Clique ist nicht mehr da und das ist herausfordernd. Du hast vielleicht auch einen Arbeitsplatzwechsel. Du kommst in eine neue Firma und musst erstmal dich ins Team einfinden. Was auch Alleinsein hervorrufen kann, ist natürlich der Verlust einer lieben Person. Dass dein Partner vielleicht verstorben ist, du dein Kind verlierst, oder auch Omi oder Opa sterben. Alleine an einem Ort zu sein, bedeutet aber nicht unbedingt einsam zu sein. Unser Joe ist gerade umgezogen in eine andere Wohnung und sie weiß, ich bin da nicht einsam. Auch wenn alles fremd ist, Gott ist mit mir dort. Alleinsein kann einen jedoch einsam machen und da möchte ich ein bisschen drüber reden, weil es muss nicht sein, dass du einsam bist und es sollte auch nicht sein, schon gar nicht in der Familie Gottes. Vielleicht kennen manche von euch noch den Richard von Weizsäcker. Ja, gelebt 1920 bis 2015, deutscher Politiker der CDU, war 1984 bis 1994 Bundespräsident. Und er hat mal gesagt, man kann sich auch in Gesellschaft anderer einsam fühlen. Ich möchte euch was vorlesen, eine Pressemeldung vom Oktober 2019. Mann liegt 8 Jahre lang tot in Wohnung, der Fall wirft Fragen auf. Der Fall um einen Mann aus Senden, der 8 Jahre lang unbemerkt tot in seiner Wohnung lag, wirft Fragen auf. In dem Mietshaus in der Schulze-Bremer Straße wohnten insgesamt 39 Parteien. Wie konnte es da sein, dass die Leiche so lange unentdeckt blieb? Und was passierte mit seiner Post? Die Polizei stellte Ermittlungen zu dem Fall an. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Nachbarn den Tod des Mannes schamlos ausgenutzt haben. Sie konnten Beweismittel sicherstellen, die den Verdacht erhärteten, dass widerrechtliche Abbuchungen von dem Konto des Toten getätigt wurden. Gegen 4 Tatverdächtige liegt nun eine Anzeige wegen Betrugs vor. Die Pressesprecherin der Polizei Coesfeld, alle 4 kommen aus dem Umfeld des Hauses. Unter anderem wurden mehrere Verträge mit den Kontodaten des 59-jährigen Verstorbenen abgeschlossen, so die Pressesprecherin weiter. Außerdem haben die 4 Personen regelmäßig den Briefkasten geleert. Zuerst hatten sie die Post zwar aufbewahrt, dann aber nach einiger Zeit entsorgt und weggeschmissen. Mitten in Deutschland ein Hochhaus mit 39 Parteien, ein alleinstehender Mann mit 59 stirbt. Statt Einteilnahme schamloses Ausnutzen. So traurig. Wie kann man so einsam und alleine sein? Erstmal, dass es gar nicht auffällt, dass jemand stirbt. Und dann wird es auch noch so von den Menschen ausgenutzt. Aber Gott sagt das. Der Mensch an sich ist böse. Ich allein bin gut. Wer zu mir kommt, kann nach meinem Herzen gut werden. Es ist nur eine von vielen solcher Meldungen, die es eigentlich gibt. Immer wieder passiert das mal. Wie entsteht Einsamkeit? Also dieser Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Ich habe da 3 kurze Beispiele für euch, die das meiner Meinung nach ganz gut erklären. Das erste Beispiel ist das Leben Josefs. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle. 1. Buch Mose, Kapitel 37, bis 50. Das Leben von Josef war zu Beginn nicht sehr berauschend. Josef ist bei seinen 11 Brüdern nicht sehr beliebt. Er ist das Nesthäkchen, wobei der Vater nicht ganz unschuldig ist. Sie hassen ihn noch mehr, als er ihnen seine Träume erzählt. Josef wird in die Sklaverei verkauft und der Vater mit einem blutbefleckten Gewand getäuscht. Als Potiphas Sklave kommt er jedoch zu gehobener Stellung. Er wird allerdings durch dessen Frau verleumdet und kommt ins Gefängnis. Dort deutet er 2 Träume des Mundschenks. Und der Mundschenk macht den Pharao auf ihn aufmerksam. Denn der Pharao hatte auch Träume. Josef deutet diese Träume des Pharaos und er wird 2. Mann in Ägypten und rettet das ganze Volk vor einer Hungersnot. Wahrscheinlich hast du noch nie so schnell die Lebensgeschichte Josefs gehört, aber ihr kennt die Geschichte, glaube ich, gut. Seine Brüder reisen mehrmals zu ihm und bitten ihn in dieser Hungersnot um Unterstützung, aber sie erkennen ihn nicht. Als er sich zu erkennen gibt, fallen sie sich vergebend in die Arme. Und sein Vater hat den geliebten Sohn wiedergefunden. Was erlebt Josef da? Wir wissen, glaube ich, nicht, wie einsam sich Josef gefühlt haben muss in all diesen Jahren. Oder vielleicht sagst du auch, Christian, ich sitze gerade hier und ich fühle mich so einsam. Ich bin nicht nur allein, ich bin einsam. Mit 17 Jahren ist er verkauft worden und 13 Jahre lang geht diese Story von ihm dort durch. Versuchung, falsche Beschuldigung, Ablehnung, Verfolgung, Gefängnis, Einsamkeit. Wie hätten wir reagiert? Wären wir eingegangen, hätten wir aufgegeben? Josef ließ sich nicht durch diese Umstände in seinem Leben beherrschen, sondern er blieb seinem Gott treu. Seine Sicherheit, das ist meine Überzeugung, muss seine Beziehung mit Gott gewesen sein. Vielleicht auch das Festhalten an diesen Träumen. Gott, du hast diese Träume gegeben und eines Tages werden die sich erfüllen. Ich werde an dieser Prophezeiung festhalten. Vielleicht hat Gott dir eine Vision gegeben, eine Prophetie, einen Traum. Halt dran fest, auch wenn es dauert. Gott wird ihn erfüllen. Das ist ein Beispiel, wo ich sehe im Leben Josefs, obwohl er so allein war, hat es nicht zur Einsamkeit geführt. Er war verankert mit seinem Gott und wurde dann zweiter Mann in Ägypten, rettet das ganze Volk und seine ganze Familie. Und dann ist er ein wunderbares Beispiel von Demut und Liebe. Er vergibt ihnen und sie schließen sich in die Arme. Das zweite Beispiel von einer Person, die Alleinsein erlebt hat, ist Jesus selber. Er war im Garten Gethsemane kurz vor seiner Verhaftung mit seinen drei engsten Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes. Ich möchte das lesen mit euch in Matthäus 26, Vers 36. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Und Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Und dann siehst du hier Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus, heißt es im Vers 37. Unser Gott ist ein Gott der Emotionen. Jesus, der Sohn Gottes, ging durch Emotionen. Gott hat uns geschaffen als Menschen mit Emotionen. Wir dürfen Emotionen erleben. Gute Emotionen und schlechte Emotionen. Es ist wichtig, dass wir Emotionen auch verarbeiten. Es gibt Menschen, die verstauen so ihre Emotionen. Ich war früher so jemand. Das ist gar nicht gut. Das macht das Herz bitter, macht unsicher. Ich habe gerade gesagt, schlechte Emotionen, manche haben geschmunzelt. Wichtig ist, wie du die schlechten Emotionen rauslässt. Im geschützten Armen, vielleicht ein bisschen geheiligt. Jähzorn ist keine gute Emotion, aber dahinter steckt eine Emotion, die verarbeitet werden muss. Aber was ich sagen möchte ist, dass selbst Jesus, schreibt Johannes hier, hatte Angst und tiefe Traurigkeit. Und es ist nicht was, was er sich jetzt so ein bisschen, jetzt kommt das Kreuz, jetzt tue ich mal hier so das Visualisieren, oh, das Kreuz kommt, stimmt, jetzt will mir so ein bisschen, das steht da nicht, es überfiel ihn. Der Sohn Gottes, Jesus, der Allmächtige, es überfiel ihn Angst und Traurigkeit. Er sagte zu ihnen, er zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe, bleibt hier und wacht mit mir. Weiter will ich gar nicht lesen. Mir geht es wirklich nur um den Punkt, was Jesus hier fühlt. Ich glaube, Jesus verspürte Einsamkeit. Sicherlich eine Vorahnung auf sein Getrenntsein von seinem Vater. In der letzten Stunde vor seinem Tod am Kreuz schrie er sogar, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist nicht, dass Gott ihn unbedingt verlassen hatte, aber es war, dass er die Sünde der Welt auf sich nahm. Und Sünde bedeutet getrennt sein von Gott. Jesus hat sich das auf sich genommen, vom Vater getrennt zu sein, allein zu sein, sich einsam zu fühlen für uns, damit er das auf sich nehmen konnte, damit wir diese Trennung überwinden konnten. Er hat den Weg geschaffen, damit wir nicht allein sind, sondern beim Vater, dass wir in Beziehung mit dem Vater sind, dass wir keine Einsamkeit mehr spüren müssen, hat er diese Einsamkeit auf sich genommen. Als drittes Beispiel möchte ich ein bisschen über mein eigenes Leben erzählen. Ich habe mich sehr oft einsam gefühlt, weil Gott anscheinend nicht spürbar war oder ich hatte ihn nicht erlebt. Ich war in Gottesdiensten und der Geist Gottes fiel und viele Leute haben dann gesagt, boah, ich spüre gerade Gott so auf meiner Haut oder ich spüre Feuer in meinen Füßen. Und ich habe das jahrelang nie gespürt. Ich habe gedacht, Gott, was ist falsch mit mir? Gibt es sich dann wirklich? Oder bis ich lernen durfte, ich bin halt nicht unbedingt die Person, die mit diesen Gefühlen oder Sensoren Gott erlebt. Ich bin jemand, der Gott sehr stark in der Natur spürt. Oder zum Beispiel in seinem Wort. Andere gibt es, die vielleicht Gott mehr so erleben oder spüren müssen. Und ich dachte aber, wo hört Gott meine Gebete wirklich? Warum fühlt sich Gott so ganz fern an? Und dann bin ich auf eine Stelle vor vielen Jahren gekommen, in 2. Korinther 5, Vers 7. Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Und ich durfte feststellen, ja, es ist Glaube. Ein Überzeugtsein von Hoffnungen, Gesundheit, die sich noch nicht erfüllt haben. Und darum geht es ja eigentlich. Es geht um Glauben. Zu vertrauen auf ihn, obwohl wir ihn nicht sehen, nicht spüren. Das ist eigentlich, was Glauben ist. So, wenn du ihn gerade nicht spürst oder nicht siehst, oder denkst, Gott, warum bist du so ferne? Lass mich dir sagen, er ist näher, als du denkst. Nur weil du ihn nicht siehst oder nicht spürst, so wie ihn vielleicht andere spüren, bedeutet es nicht, dass er bei dir nicht in deinem Leben am Wirken ist. Mich hat es total freigesetzt. Und ich genieße es. Ja, ich spüre Gottes Gegenwart, tatsächlich. Aber ich habe nicht immer diese Gänsehaut oder Feuer in den Füßen oder dergleichen. Andere erleben das vielleicht. Es gibt auch eine ganze Generation, die gesagt hat, wenn es sich gut anfühlt, ist es richtig. Also die Millennials und Gen Zs ein bisschen, das sind so die Jüngeren unter uns. Und das hat für manche den Glauben herausfordernd gemacht, denn bei Gott fühlt sich nicht immer alles gut an. Das ist auch so eine Sache mit Gott. Wenn du denkst, du gehst mit Gott oder mit Jesus und dann fühlt sich alles gut an, das ist nicht immer so. Manche Wege, die ich mit Gott gegangen bin, die haben sich gar nicht gut angefühlt, aber die waren richtig und wichtig zu gehen. Jesus spricht in Matthäus 10, 38 zum Beispiel davon, sein Kreuz auf sich zu nehmen, sonst sind wir seiner nicht wert. Das bedeutet nicht immer das zu tun, was sich gut anfühlt, sondern das zu tun, was richtig ist. Auch gegen den Strom zu schwimmen, wenn es unangenehm wird. Oft habe ich mich einsam gefühlt, wenn ich versagt habe, wenn ich gesündigt habe. Und dann stand ich vor der Entscheidung. Wann ich mich gesündigt hatte, hatte ich ein Gefühl von Minderwertigkeit, gerade als junger Mensch. Ich habe mir gedacht, boah, ich krieg's nicht so auf die Reihe. Die anderen Christen kriegen es alle auf die Reihe, bis ich festgestellt habe, nee, die anderen Christen kriegen es auch nicht auf die Reihe, die sündigen auch. Und nach diesem Versagen oder einem Fehler stehe ich vor einer Entscheidung. Definiert mich mein Fehler oder definiert mich mein Gott? Und mein Gott sagt, komm mit deinen Fehlern und deiner Sünde und ich vergebe dir. Und mein Minderwert sagt aber, nee, ich bin es nicht wert, Gott zu dir zu kommen. Ich fühle mich wie dieser verlorene Sohn, der sich dreckig und schmutzig fühlt. Wenn ich mich durch meine Fehler und mein Versagen definiere, dann kann ich sehr schnell in Minderwert und Selbstmitleid abstürzen. Ich kann das sogar pflegen. Ich kann das auf meinem Herd haben und immer mal wieder so umrühren. Oh, ich bin nichts wert. Ich armer Tropf. Und dann rühre ich so in meiner Suppe. Und es ändert sich nicht. Wisst ihr, dass Minderwert und Selbstmitleid eigentlich eine Form von Stolz ist? Minderwert sagt, ich weigere mich, von Gott definieren zu lassen, ich definiere mich selber. Und das ist eigentlich Stolz, der sagt, ich nehme das nicht an, was Gott über mich sagt. Du bist nicht deine Fehler, vorausgesetzt, du lernst aus ihnen. Und da ist Demut statt Stolz angesagt. Demut zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber Gott, du vergibst mir und ich möchte mich jetzt wieder sehen, wie du mich siehst. Und überhaupt habe ich das auch erlebt, so mit diesem ganzen Thema Sünde. Da fühlte ich mich fern vor Gott. Laufe ich vor Gott davon oder renne ich in seine vergebende Arme? Und da hat mir dieses Bild vom verlorenen Sohn sehr geholfen. Als der Vater ihn von Ferne sah, da rannte er ihm sogar entgegen. Ist das nicht wunderbar? Die größte Lüge, die der Teufel verbreitet hat, ist, dass wir, wenn wir gesündigt haben als Christen, nicht würdig sind, in Gottes Gegenwart zu treten. Theologisch hat er recht, weil die Sünde uns trennt von Gott. Aber rein faktisch liegt er total falsch. weil Jesus den Sündern nachgegangen ist. Er ist in ihre Häuser gegangen, hat gesagt, bei dir will ich heute essen, bei dir will ich heute sein, weil ich möchte, dass diesem Haus Heil widerfährt. Und da geht es wirklich um Gottes grenzenlose Liebe. Und deswegen fand ich das so stark, wie der Lobpreis geendet hat. Und ich möchte es mit euch lesen. Und das ist eigentlich der Anker, der für uns wichtig ist, damit wir keine Einsamkeit erleben. Das ist Gottes grenzenlose Liebe. Und Paulus schreibt hier an die Römer. Und es sind mit die wunderschönsten Zeilen, die es von Paulus gibt. Er ist ja manchmal sehr knallhart und herausfordernd und redet Tacheles in seinen Briefen. Aber das ist fast Poesie, wenn du das hörst von ihm. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Allein da kannst du schon pausieren. Wusstest du, dass Gott für dich ist? Er liebt dich, er hat dich geschaffen und er ist für dich. Er will, dass es dir gut geht, er will, dass du gesegnet bist. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Wenn du selber Kinder hast, dann weißt du, das ist mit das Kostbarste, was du eigentlich haben kannst. Und du würdest wahrscheinlich alles tun für deine Kinder. Und Gott, der Vater, hat seinen Sohn gegeben als Schlachtopfer für die ganze Welt. Das ist das Kostbarste. Und dann schreibt Paulus eben, sollte uns da noch etwas vorenthalten, wenn er sogar sein Liebstes uns opfert und gibt? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Und das tut unser Gewissen dann, wenn wir etwas getan haben. Aber die Anklage ist eigentlich vom Ankläger, vom Teufel, der uns sagen will, du bist es nicht wert, du bist nicht gut genug. Und dann sagt Paulus hier, niemand. Niemand kann dich anklagen, dass du es nicht wert bist. Niemand kann dich anklagen, du bist nicht gut genug. Niemand kann dich anklagen, du verdienst es nicht. Weil keiner von uns hat es verdient. Wir können es uns nicht mal verdienen oder erarbeiten. Es ist ein Geschenk, das Kreuz. Niemand kann uns anklagen, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Gibt es ein paar Erlöste hier im Haus? Wer ist freigesprochen von Schuld? Amen. Halleluja. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Ist das nicht wunderbar? Mal dir das mal vor Augen, der Thronsaal Gottes. Ich weiß, wir sollen uns kein Bild von Gott machen und wahrscheinlich ist es schwierig, sich den Thronsaal Gottes vorzustellen. Aber stell dir das mal vor. Und Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Und was macht er dort? Er tritt für dich ein. Jesus tut Fürbitte beim Vater für dich. Wie selbstlos und liebevoll ist das denn? Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr? Oder gewaltsamer Tod? Und da kannst du jetzt alles einsetzen, was vielleicht dich gerade beschäftigt. Schulwechsel, Arbeitsplatzwechsel, Alleinsein. Hier kommt die Antwort. Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird, weil wir zu dir her gehören, werden wir überall verfolgt und getötet, wie Schafe werden wir geschlachtet. Und wir erleben das tatsächlich in Deutschland zurzeit wie nie zuvor, wie Christen und christliche Organisationen verfolgt und geschändet werden. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Das ist die Offenbarung, die Paulus hier schenkt. Mitten im Leid triumphieren wir durch Christus, der uns so sehr geliebt hat. Wir brauchen eine Offenbarung über diese selbstlose Liebe Gottes, die uns annimmt, die uns begleitet, wie wir sind, die uns vergibt, die uns wunderbar findet, die sich sehnt nach uns. Wir haben vorhin gesungen, wir haben Sehnsucht nach dir. Weißt du, dass Gott Sehnsucht hat nach dir? Was hat er gemacht, als Adam und Eva es verbockt haben? Was hat Gott gemacht? Er hat sie gesucht, er hatte Sehnsucht nach ihnen. Ich will Menschen schaffen, meinem Ebenbild, um Gemeinschaft zu haben. Er hat sie gesucht, hat gerufen, Adam, Eva, wo seid ihr? Oh. Gerade ein bisschen schwierig, Facebook-Beziehungsstatus kompliziert. Aber er hat immer wieder einen Weg geschaffen für diese Gemeinschaft und den ultimativen Weg geschaffen in Jesus. Und Jesus ist Liebe Gottes pur und hat sich hingegeben. Und in diese Liebe dürfen wir sein, diese Liebe dürfen wir erleben, unabhängig von unseren Werken. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts kann dich trennen von ihm. Was mache ich, wenn ich mich trotzdem isoliert fühle? Wenn aus Alleinsein Einsamkeit geworden ist? Der erste Schritt ist eine Beziehung zum Vater. Psalm 27, Vers 10 heißt es, selbst wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du mich, Herr, dennoch auf. Und das gilt für uns hier im Raum, aber auch für alle, die vielleicht die MP3 anhören oder das auf YouTube anschauen. Wenn du heute sagst, ich fühle mich einsam und habe eigentlich keine Beziehung zu meinem himmlischen Vater, dann ist heute die Möglichkeit, das Opfer Jesu am Kreuz anzunehmen. Er ist für dich gestorben, hat all deine Sünde und Schuld getragen. Und er reicht dir die Hand und du kannst sie nehmen. Und du kannst sagen, aber lieber Vater, bitte vergib mir und lass mich wieder dein Kind sein. Und du erlebst, wie die Liebe des Vaters dich annimmt, dir vergibt und wieder in dieser Beziehung mit ihm sein kannst. Das nächste ist, dass wir uns bewusst machen, dass Gott wirklich nahe ist. Ich möchte euch kurz beweisen, dass die Dreieinigkeit voll hinter dir steht und dass sie einen gemeinsamen Herzschlag hat. Gott der Vater sagt im Psalm 91, Vers 14 bis 16, er liebt mich vom ganzem Herzen und spricht hier zu dir, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihn. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Das sagt Gott der Vater über dich. Das sagt der Sohn. Matthäus 28, Vers 20 lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus ist immer bei dir, er verlässt dich nicht. Und der Geist Gottes, im 1. Johannesbrief 2, Vers 27, doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat, er bleibt in euch. Und es ist das Allerwichtigste in unserem Leben. Leute flüchten sich aus Einsamkeit in die verschiedensten Situationen. Wir flüchten uns in Beziehungen. Es kann dir sogar passieren, dass du als Christ in eine Art Codependenz mit deinem Frau oder deinem Mann fällst, weil sie dir wichtiger ist als Jesus selbst. Das kann gefährlich sein. Codependenz ist, wenn du dich abhängig machst von Personen. Und die eigentlich einzige Abhängigkeit, die wir primär haben sollten, ist, dass wir abhängig sind von ihm. Jesus muss der Anker deiner Seele sein. Kerstin kann nicht der Anker meiner Seele sein, so sehr ich sie liebe und so sehr sie mich liebt. Aber wenn sie mein Ersatz wird für Jesus oder Gott und sie mal einen schlechten Tag hat, was mache ich dann? Gott sei Dank hat Jesus nie einen schlechten Tag. So Jesus muss der Anker deiner Seele sein. Es kann keine Person sein. Gott hat die Sehnsucht nach dir und du darfst darauf antworten. Es darf auch nicht dein Job sein oder deine Karriere oder sonst irgendetwas. Jesus darf und muss an erster Stelle stehen. Und dann das dritte Schönste ist einfach, leb Gemeinschaft. Nachdem Jesus an erster Stelle in deinem Leben ist und du diese Liebe erfährst immer wieder, lebe Gemeinschaft. Du bist Teil der Familie Gottes, sieh dich auch als Familienmitglied darin. Die Familie Gottes ist was Wunderbares und was Außergewöhnliches und manchmal auch was Seltsames. Mir geht es zum Beispiel im Natürlichen so, ich kann mir meine Verwandtschaft nicht aussuchen. Ich habe festgestellt, es ist Familie Gottes auch so. Aber es ist in Ordnung. Gott liebt diese Unterschiedlichkeit und Vielfalt an Charakter und Persönlichkeit. Und ich bin sicher, wir finden in der Familie Gottes unsere Beziehungen. Aber Gottes Prinzip ist da Gemeinschaft. Es war nie Adam allein, es war immer Adam und Eva. Es war nie Jesus allein, es war Jesus und die 12 Jünger. Es war nie Paulus allein, es war Paulus und Silas. Wir haben diese Gemeinde nicht alleine gegründet, wir haben sie mit Mitgliedern gegründet. Und wenn du der Einsame bist, dann streck dich aus zu anderen. Sprüche ist da sehr direkt. Wenn du Freunde haben möchtest, dann sei ein Freund. Lade du ein. Gemeinsam hat auch nichts mit Gemeinsein zu tun. Ich sage das jetzt einfach mal. Gemeinsam kommt nicht von Gemeinsein, sondern von Gemeinsamkeiten. Man lebt Gemeinschaft. Und da ist ja Jesus ganz gut, weil wir sind von ihm zuerst geliebt. Deswegen finde ich immer noch, dass Familie Gottes eins der besten Beispiele ist von konstruktiver, guter Gemeinschaft. Weil da, wo wir selbst erfahren haben, dass uns vergeben ist, fällt es uns leicht, anderen zu vergeben. Da, wo wir erfahren haben, dass Jesus die zweite Meile gegangen ist für uns, gehen wir gerne für andere die zweite Meile. Und damit möchte ich abschließen, bevor wir noch ein Lied singen, Johannes 13, Vers 34 bis 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr auch untereinander lieben und an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wollen wir das gemeinsam machen? Wollen wir der Welt ein Beispiel geben, was echte Liebe ist? So, worum ging es heute? Gemeinsam statt einsam? Keiner muss alleine sein und keiner muss einsam sein. Was stützt uns oder was hilft uns davor, die Liebe des Vaters zu erkennen und auch seines Sohnes, wie er ans Kreuz gegangen ist für uns? Und durch sein Opfer dürfen wir diese Gemeinschaft mit dem Vater haben. Und das ist der Anker für unsere Seele, die Verbindung zu Gott und Gottes Liebe. Und wenn diese Liebe uns immer wieder auffüllt, sind wir niemals einsam. Auch wenn du total alleine irgendeine Wetterstation am Südpol leitest. Und das Schöne ist, aus dieser Liebe Gottes, die wir erfahren, die uns heilt, die uns hilft, unseren Rucksack zu verarbeiten, dürfen wir mit seiner Liebe in diese Gemeinschaft rausgehen und andere Menschen lieben. Freundschaften schließen, Beziehungen schließen. Und sogar verloben und heiraten und alles Mögliche. Und auch da hat Gott die richtige Person für uns. Ich hatte den Eindruck in der Vorbereitung heute für den Gottesdienst, und möchte ich einfach weitergehen, für diejenigen, die heute hier sind und die sich echt nach einer Lebensbeziehung sehnen, die sagen, ich suche einen Partner, ich suche eine Partnerin. Und mein Eindruck ist zu sagen, das Attraktivste, was du machen kannst, ist total in dieser Liebe Gottes aufzugehen und zu versinken. Und das wird dich so attraktiv machen, dass Personen aufmerksam werden auf dich. Und ich musste schmunzeln, als ich das im Gebet bekommen habe, weil das war genau das, was Kerstin für mich so attraktiv gemacht hat. Nicht nur ihr Äußerliches, nicht ihr Charakter, aber ihre Leidenschaft und ihr Brennen für Jesus. Und ich möchte das einfach mal so als Eindruck mit weitergeben und als Ermutigung, dich ganz Jesus hinzugeben. Und wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Das Lied hat der Christian Decker geschrieben, wurde auch vertont auf einer CD. Und in dem Lied geht es um Gottes Sehnsucht nach uns, aber auch um unsere Sehnsucht zu ihm. Und das Lied heißt Nicht ohne dich. Wer es kennt, kann gerne mitsingen.
ich bin sicher, du stehst zu mir. Hier bin ich sehne mich, deine Nähe macht abhängig. Keiner kann mir erzählen, dass wenn er dich erfährt, es ihn nicht verzehrt. Du bist mein alles. Ja, ich weiß, du bist mein alles. Wenn ich in deine Augen sehe, überkommt mich Schuld. Doch du hast Geduld, du ziehst mich ganz nah an dich. Du verurteilst mich trotz allem nicht. Könntest du mir erzählen, wieso du mich so liebst? Was hab ich dir getan? Tausendmal hab ich dich betrogen, hab dich an könntest du mir erklären, wieso du mich annimmst und mir die Schuld abnimmst? Diese Liebe, die du mir erweist, ist zu hoch für mich, scheint zu groß für mich, doch ich weiß, du
für deine unermessliche Liebe und deine Sehnsucht nach uns. Wir strecken uns immer wieder aus zu dir, sehnen uns nach dir. Offenbar du uns deine Liebe immer mehr, lass uns immer tiefer darin versinken, wie in einem Ozean. Lass sie unsere Lebensquelle sein. Lass sie uns heilen und verändern. Lass uns immer mehr sein wie du, Jesus. Und ich bete, dass du jegliche Einsamkeit nimmst, die hier in diesem Raum ist, und sie ersetzt mit deiner Liebe, die uns annimmt, die uns begleitet, die uns Vertrauen schenkt, die uns Hoffnung schenkt. Wir sind dein geliebtes Kind. Und wir wollen Träger deiner Liebe sein, in der Familie Gottes und darüber hinaus. Danke für deine Engel. Ich bete, dass deine Engel uns begleiten diese Woche, uns beschützen und dienen. Danke, Geist Gottes, dass wir deine Stimme hören. Danke, dass du unser Händewerk segnest. Amen.